Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Isabelle von Witzig. Sie hat 2 Töchter. Sie ist systemischer Coach, kennt sich mit vielen guten Familienthemen aus, aber heute ist unser Thema Mental Load. Das Wort, was man übrigens in England gar nicht so benutzt. Ich war nämlich jetzt am Wochenende in Brighton, wo ich studiert habe und habe meine Studienkollegen wiedergefunden. Und da haben wir natürlich auch über das Elternsein gesprochen und da habe ich diesen Begriff mit reingeworfen. Die kannten diesen Begriff gar nicht, Mental Load. Scheint etwas zu sein, was wir quasi vielleicht aus dem amerikanischen Bereich oder so bei uns in die Sprache eingebaut haben. Aber falls jemand von euch diesen Begriff immer noch nicht kennt, es ist sozusagen, sind die 1000 Fenster-To-Do-Listen, die wir permanent, wenn wir Eltern sind, im Kopf haben, die nie sich schließen lassen und die uns sozusagen wie so ein fürchterlicher Roboter durchs Leben laufen lassen, weil diese Listen nie enden. Man hat sie immer im Kopf, man denkt, man kann nie abschalten. Und das ist einfach auch eines der so heftigsten Gefühle, die ich finde, man als Mutter oder Vater haben kann. Meine Beobachtung zeigt, dass es meistens Mütter sind, die noch mehr Mental Load Listen haben. Ja, aber das ist unser Thema heute, Isabelle, und ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann zu diesem Thema. Und das ist spannend. Ich wusste das nicht, dass der Begriff im Englischen, dass es den da so scheinbar nicht gibt. Beziehungsweise im Amerikanischen ist es vielleicht tatsächlich so, weil ich einer Dame folge aus dem amerikanischen Kontext, die ihn benutzt. Ich übersetze es ganz gerne so in die Last der unsichtbaren Verantwortung.
Das ist eine sehr gute Übersetzung. Das schreibe ich mir direkt auf. Warte mal, hier. Last der unsichtbaren Verantwortungen.
Genau, denn das Problem an diesem Mental Load, an diesen To-Dos ist ja häufig, dass sie wirklich unsichtbar sind. Also ob das jetzt irgendwie die Planung für den nächsten Kindergeburtstag ist oder das Mitdenken für jemand oder im Kopf haben, wann steht wo die nächste U-Untersuchung an oder wann hat die Kollegin Geburtstag. Es ist ja auch nicht immer nur im privaten, familiären Kontext, sondern Mental Load gibt es im Grunde genommen überall, viel auch im Business-Kontext, viel mehr, als man das manchmal so glaubt. Und ja, viele Dinge davon sind unsichtbar und werden auch so unsichtbar erledigt. Na, also das passiert dann so, ist dann plötzlich da, was sowohl dazu führt, dass es wenig Wertschätzung dafür gibt für diese Aufgaben, vom Umfeld nicht und dadurch auch häufig von der Person, die sie erledigt, nicht. Das ist ja mein Job, das muss ich ja machen, sagt dann diese innere Stimme. Und der zweite Punkt, der daran so schwierig ist, an dieser Unsichtbarkeit ist, dass das jemand Außenstehendes ja auch nicht so einfach übernehmen könnte, außer die Person bekommt auch mit, dass es diese Aufgaben gibt. Also meine kleine Anekdote oder was ich dazu gerne erzähle, ist, dass es augenscheinlich gibt es Menschen, und ich meine nicht meinen Mann, das sage ich an der Stelle ganz explizit, die das Gefühl haben, dass dreckiges Geschirr von der Arbeitsplatte in den Geschirrspüler diffundiert, irgendwie wieder raus in die Schublade, wo sie hingehören. Es gibt Menschen, da scheint das so in der Wahrnehmung zu sein. Und ich bin ja großer Verfechter der positiven Absicht. Ich glaube nicht, dass die aktiv jemanden ärgern wollen, sondern das... Und du schüttelst den Kopf.
Wir haben in unserer Familie Mitglieder, die das machen. Und zwar, die tatsächlich dreckiges Geschirr bis zur Spülmaschine bringen oder daneben ins Becken stellen, aber nicht mehr die Kraft haben, dann die Spülmaschine zu öffnen und die Sachen dort einzuräumen. Und ich habe ganz oft diese Diskussion, weil mich das total triggert, habe diese Woche, glaube ich, auch nochmal wieder gehabt. Und es gibt, keiner sagt, das mache ich extra, um dich zu ärgern, aber es passiert. Und ich verstehe es nicht, weil die meiste Energie ist ja eigentlich, dass man aus seinem Zimmer oder wo auch immer die Gläser und die Sachen in die Küche bringt. Aber warum kann man dann sie nicht einfach noch reinstellen? Das ist wirklich, das ist bei mir so komplett eines der Themen, da gehe ich sofort auf, keine Ahnung, da werde ich sofort zur Rakete, weil ich mir denke, das kann nicht sein. Ich kann das nicht alles machen. Und ich glaube auch nicht, dass die ärgern wollen, aber sie ärgern. Und genau, es ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Ja, die haben ihr Zeug nicht eingeräumt. Ich muss das noch machen. Ich sehe das da. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich kein so Büro bei mir zu Hause habe. Wenn ich Arbeit zu Hause mache, bin ich hier im quasi Küchen-Esszimmerbereich und ich blicke direkt, also es triggert mich auch, es trifft mich auch komplett, weil ich es sehe und das mich aufregt. Ich will das hier so nicht haben. Und die anderen sind in ihren Zimmern und merken das dann sozusagen nicht, ne? Also was, aber wenn du, Isabel, wenn du eine Lösung für dieses Problem hättest, ich wäre dir sehr dankbar.
Was passiert denn, wenn du nicht da bist so ein paar Tage mit dem Geschirr?
Dann wird das irgendwann weggeräumt. Wahrscheinlich dauert es länger, als wenn ich es machen würde, aber war jetzt ein paar Tage weg, da war jetzt kein mega Haufen. Nee, das war dann schon eingeräumt.
Und das ist der Beweis dafür, wo die Thematik steckt sozusagen, ne? Also auf der einen Seite könnte man schon sagen, gerade wenn du es schon häufiger angesprochen hast, okay, ihr lebt da gemeinsam, du hast dein Bedürfnis geäußert, vermutlich konnten dich die anderen rein kognitiv auch verstehen. Dann hat es schon auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun, sich auf gemeinsame Regeln im Zusammenleben zu einigen, ne? Und der zweite Aspekt ist, wer hat das Problem? Das ist dein Problem, ne? Und nicht deren, weil die sind scheinbar damit happy und dich stört. Genau, und damit hast du den ersten Punkt gemacht, es anzusprechen. Und wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, leider, dann bleibt es so ein bisschen dein Thema, das auszuhalten oder dich dann doch drum zu kümmern.
Genau, ich glaube, das ist, da hast du wieder einen guten Punkt erwähnt, es ist das Aushalten. Und da komme ich nochmal auf eine Studentengeschichte zurück, die wir auch dieses Wochenende besprochen haben. Wir haben im ersten Studentenjahr in Brighton haben wir in einem Wohnhaus für Studenten gewohnt und da waren wir zu 12 in einem Haus. Wir haben uns zu 6 jeweils eine Küche geteilt und ein Klo. Und eine Freundin in meiner Küche sozusagen oder unserer Küche, die hat einfach das so gemacht, obwohl wir hatten als Studenten gar nicht so viel Besteck und so, aber die hat das einfach immer so gemacht, die hat ihr Essen einfach auf dem Teller trocknen lassen und dann einfach den neuen Teller draufgestellt. So. Und das ist uns so auf den Keks gegangen, weil das wirklich, die Küche war auch nicht groß, also sie hat ihren Stapel da gelassen und je weiter die Woche kam, desto größer wurde der Stapel und man verklebte und eingetrocknete Spaghetti und Honig und was weiß ich, Peanut Butter, alles Mögliche. Und irgendwann haben wir gesagt, boah, jetzt zeigen wir dir das aber mal richtig. Ne? Nehmen wir den ganzen Stapel, haben wir ihren Wäschestapel, also ihren Küchenstapel quasi von Tellern, Töpfen und so genommen und haben ihn ihr vor ihr Zimmer gestellt. Also da, wo sie quasi geschlafen hat, haben wir den Stapel hingestellt. Und weil wir auch vorher mit ihr gesprochen haben und dann gesagt, jetzt wird sie das sehen, dann wird sie, wenn sie dann gleich die Tür aufmacht und über ihren Stapel steigen muss, das wird ihr so peinlich sein und dann wird sie es für alle Mal verstehen, dass sie es aufräumen muss. Was ist aber tatsächlich passiert? Sie ist tagelang über diesen Stapel mehrmals am Tag gestiegen und es hat sie nicht gestört. Und das ist genau der Punkt, den du gesagt hast und der wahrscheinlich auch ein Punkt beim Mental Load ist, wie man das so auch persönlich verarbeitet. Man hat ja unterschiedliche Aushaltgrenzen oder man muss auch Sachen lassen können und zulassen können. Und das kann ich persönlich, kann ich jetzt schon sagen, ganz schlecht. Also genau, ich müsste einfach dann wahrscheinlich einen halben Tag ertragen, dass bei uns zu Hause in der Küche dieser Stapel ist. Dann würde er wahrscheinlich irgendwann aufgeräumt werden. Aber ich lasse es nicht dazu kommen, weil es ärgert, es würde mich, ich denke im Moment, es würde mich einfach zu sehr ärgern, einen halben Tag da drauf zu gucken. Dann ärgere ich mich lieber und mache es, räume es selber ein, aber ich ärgere mich über die Personen, die ihn verursacht haben. Was könnte ich denn da besser machen?
Du kannst dich mal fragen, warum dir das so einen Schmerz zufügt, dieses Geschirr in der Küche. Das geht genauso gut mit rumliegenden Socken. Es gibt Menschen, die werden angesprungen förmlich von herumliegenden Socken und andere sehen die nicht mal. Und selbst wenn sie funktionierende Augen haben. Und der Hintergrund ist, dass der Fokus, jeder Fokus, dein Fokus ist anders als mein Fokus, ist anders als der Fokus jedes anderen Menschen. Das ist der eine Punkt. Und wir alle interpretieren Dinge auch unterschiedlich. Bedeutet, wir alle können wahrnehmen, da liegt eine Socke auf dem Boden. Aber ich kann das interpretieren als, oh, wie sieht's denn hier aus? Und irgendwie das totale Chaos und so will ich nicht leben und so kann ich mich nicht wohlfühlen. Und jemand anders kann das interpretieren als, ja, okay, gut, über eine Socke stolpert man ja nicht, verletzt sich keiner. Wenn es passt, nehme ich die irgendwann mit. Und kann da genauso fein mit sein. Und das ist die größte Schwierigkeit im menschlichen Miteinander, das zu akzeptieren, dass diese Sichtweisen so unterschiedlich auch wirklich sein können und dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt ja kein Gesetz, kein Weltgesetz, das sagt, eine Socke darf nicht rumliegen.
Warum eigentlich nicht? Das wäre ein sehr wichtiges Gesetz. Ich würde es unterschreiben. Ich mache gleich eine Petition. Ja.
Alles klar, ich unterschreibe auch.
Aha, Socken habt ihr also auch. Ja, es ist also tatsächlich so, genau, man interpretiert das anders. Und ich nehme das wirklich sofort persönlich, weil ich in meinem Erfahrungsschatz das ja schon tausendmal angesprochen habe und es ja tausendmal übergangen worden ist. Und deswegen denke ich, das ist kompletter Disrespekt nur für mich. Man hat die Socke nur für mich hier liegen lassen. Ne? Das ist dann meine persönliche Wahrnehmung, die ich entschärfen muss, damit ich eigentlich auch entspannter damit umgehen kann, oder?
Ja, genau. Ne? Denn also meistens stecken da ja wirklich auch Glaubenssätze dahinter von ich habe mein Leben nur im Griff, wenn es hier ordentlich ist, beispielsweise. Oder wenn wir es auf das Mental Load-Thema wieder übertragen, eine gute Mutter backt die Muffins für den Kindergeburtstag selber, wäre so ein Ding. Oder ich bin nicht gut genug, kommt in dem Kontext auch ganz gerne. Dann kommt so dieser Perfektionismus durch, der einfach auch in vielen Haushalten meistens von der weiblichen Seite gibt. Und da einmal zu hinterfragen, wie tickst du, wie ticke ich, da mal wirklich mal so in dich reinzuhören. Also ich habe festgestellt, ich persönlich liebe das, finde es super spannend, mich kennenzulernen. Es gibt aber auch Menschen, die verschließen lieber die Augen und sagen, oh Gott, wer weiß, was dabei hochpoppt, wenn ich mich jetzt mal wirklich hinterfrage. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Weil manchmal kommen da so Erkenntnisse über sich selber, wo man denkt, ach du liebe Zeit, war mir vorher gar nicht so klar, was mache ich denn jetzt damit? Denn das ist ja das Nächste, was mache ich dann damit? Ist dann so eine Fragestellung, da darf man dann plötzlich an sich arbeiten, wenn man das möchte, dann darf man Dinge anfangen, anders zu machen. Mein Highlight-Beispiel in dem Kontext ist Bügeln. Also ich bin so aufgewachsen, dass alles gebügelt wurde und ich hatte auch richtig Spaß früher am Bügeln und habe das mit meiner Mama zusammen gemacht, ganz klassisch so weiter. So, und dann habe ich auch noch in der Uni-Zeit habe ich gebügelt, in der berufstätigen Zeit habe ich gebügelt, dann kamen Kinder ins Spiel und dann habe ich gemerkt, ach liebe Zeit, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Wofür bügele ich eigentlich? Die Klamotten, die Kinder morgens anziehen, wandern abends in die Wäsche, in der Kita interessiert kein Mensch, was die anhaben, Hauptsache sie haben was an. Und das ja ging dann so ein bisschen so weiter. Bettwäsche bügeln habe ich noch nie eingesehen, weil ich persönlich habe nachts die Augen zu. So. Und nun heute bügele ich wirklich nur noch, wenn ich mal dringend was Gebügeltes brauche für einen bestimmten Anlass, wo es mir das auch wert ist. Das war echt ein Prozess. Und das ist ja, dieses Thema Bügeln ist ja so ein Thema einer ganzen Generation, die erkannt hat oder für sich erkannt hat, dass Bügeln irgendwie so eine Zeitverschwendung einfach irgendwie ist. Und ich habe aber immer noch regelmäßig mit meiner Mutter das Thema, die sagt, ja, also gebügelt sähe es schöner aus. Und ich gebe ihr total recht, das sähe wirklich gebügelt schöner aus. Aber meine Priorität liegt halt woanders. Und das darf ich entscheiden und sie darf das anders entscheiden, jeder darf das entscheiden. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dieses, so ist es aber richtig, rauszunehmen aus dieser Diskussion. Und wenn wir den Dreh zum Mental Load kriegen, ist das auch schon einer der Ansätze, wie Mental Load reduziert werden kann. Denn der ganz viel Mental Load ist da. Der ist super anstrengend. Diese 1000 offenen Tabs im Kopf, ne, ist anstrengend. Punkt. Gleichzeitig sind halt einige dieser Punkte, die auf dieser Mental Load Liste stehen, auch hausgemacht. Also ja, es gibt Themen, die sind wirklich relevant, ne? Und irgendwie Vorsorgeuntersuchungen für die Kinder, Lebensmittel zu Hause, weiß der Kuckuck. Es gibt Dinge, die sind relevant. Und dann gibt es aber auch viele Dinge, die dürfen hinterfragt werden. Und die dürfen dann einfach aktiv entschieden werden. Ist es mir wichtig, dass meine Kinder gebügelte Kleidung tragen? Oder halt eben nicht? So, das ist der Teil, den die Person, die den Mental Load trägt, in Klammern meistens ja die Frauen, schon mal machen kann, um diese Liste zu kürzen. Löst aber nur einen Teil des Mental Loads, denn die eigentliche Thematik daran ist ja, dass diese vielen, vielen To-Dos, die da im Kopf sind, eben auch wirklich nur im Kopf sind und dass die andere Person, wir unterstellen jetzt mal, wir haben eine Paarbeziehung aus Mann und Frau, dass der Mann eben qua Sozialisierung, zumindest hier in Deutschland, anders aufgewachsen ist in den meisten Fällen. Eben nicht als Rollenbild mitbekommen hast, du bist derjenige, der sich kümmert, du bist derjenige, der den Haushalt im Griff hat, sondern der hat mitbekommen, kümmere dich um Finanzen, reparier das Fahrrad, mähe den Rasen. Das ist übrigens auch Mental Load. Kann Mental Load sein, ne? Steuererklärung, da hängt ja, also es sind schon auch einige Themen, die klassisch männlich belegt sind. Der große Unterschied ist, dass meistens die klassisch weiblich belegten Themen eine höhere Frequenz haben. Eine Steuererklärung mache ich halt einmal im Jahr. Brotdosen für Kita und Schule befüllen mache ich 5 Tage in der Woche. Und das ist ja nicht nur das Brot schmieren, sondern das ist Wissen, was mag mein Kind, das eingekauft haben, im Blick behalten, dass es so, ne, die Brotdose gespült haben, die auch rechtzeitig aus dem Rucksack genommen haben oder das Kind erinnert haben, bring mir bitte die Brotdose und schimpft. Brauche ich hier alles nicht weiter auszuführen. Das ist Mental Load. Und das passiert eben in so einer ständigen Frequenz. Die Lieblingshose am Donnerstag, weil das habe ich dir doch gesagt, dass ich die da anziehen möchte. Ich weiß nicht, wie oft du schon morgens mit dem Föhn im Bad standst, um irgendwelche Lieblingsklamotten zu föhnen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht.
Bei uns ist es so, manchmal so, du hast ja auch 2 Töchter, aber Frisuren. Also mittlerweile machen sie schon ganz viel selber auch. Aber dann, ich brauche heute unbedingt 2 Bauernzöpfe, weil die super gut zur, keine Ahnung, zur Latzhose passen oder sowas. Ne? So, jetzt machen sie das selber. Vor allem auch die kleinere. Das finde ich total gut und unterstütze ich. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Mir ist gerade noch mal was in den Kopf gekommen zu dem, was du gerade gesagt hast. Diese Frequenz, also ich sehe das auch, das ist so ein klassisches, hauptsächliches Ärgerthema bei uns zu Hause. Keine Ahnung, ich bringe aber den Müll raus, ja, einmal die Woche, aber genau, zum Beispiel, ne, Brotdosen und so weiter, das ist jeden Tag. Und dieses, was ich auch so ein bisschen beobachte, ich habe das einmal aber nur einen halben Tag durchgezogen, weil ich bin mir lächerlich vorgekommen, aber ich habe einmal so versucht, so ein bisschen zu imitieren, wie mein Mann das manchmal macht. Und mein Mann ist toll, ich will nicht über ihn lästern, aber es ist so zum Beispiel, er macht eine Sache, also nehmen wir mal jetzt an, den Müll runterbringen und kommt dann hoch und ich habe den Müll runtergebracht. Es wird kommuniziert, das ganze Haus weiß, er hat den Müll runtergebracht. Das mache ich aber jetzt nicht jeden Tag, wenn ich die Wäsche hochhole, runterhole, eingeräumt habe in die Schränke. Ich habe das mal versucht, so einen halben Tag. Ich habe jetzt übrigens den zweiten Wäschekorb hochgebracht. Ich habe jetzt gerade in 2 Schränke, also so blöd, ne, so habe ich das gemacht. Ich wollte das mal so ein bisschen spiegeln, weil ich hatte das Gefühl, da wird eine Sache, die so nur so einmal, die ich so ein bisschen abgewertet habe, weil die nur einmal die Woche so für eine Familienaufgabe ist, wird dann aber total beredet und auch kommuniziert. Und die anderen Sachen, die ich jeden Tag mache, die sage ich gar nicht, weil warum? Das ist ja nochmal mehr Energie, die mache ich einfach. Und das hat auch etwas so, wo ich versucht habe, das so ein bisschen sichtbar zu machen. Aber würdest du auch sagen, das ist so eine relativ typische Aufgabe, wenn Männer dann oft eine Sache machen, dann treten sie es breit und sagen es auch nochmal? Oder das ist so, und Frauen eher machen es nicht, aber ärgern sich dann, dass sie unsichtbar bleiben? Das ist auch so ein bisschen so ein eigenes Problem wieder?
Also den zweiten Teil würde ich auf alle Fälle unterschreiben. Ob das häufig so ist oder in der Breite so ist, dass die Männer das kommentieren, das vermag ich nicht zu sagen. Aber der zweite Teil in jedem Fall, dass viele Aufgaben eben einfach erledigt werden und auch viel in Kombination. Ne? Also ich sage jetzt mal, nur in den Keller gehen, um Nudeln aus dem Vorratsraum zu holen, sondern währenddessen noch, immer wie so ein Packesel, ne? So lieber riskieren, alles fallen zu lassen, statt zweimal zu gehen, noch die Wäsche und noch und sich dann im Zweifel noch darüber zu ärgern, irgendwas vergessen zu haben dabei. Und das ist so fies, weil wir einfach unser Hirn überfordern. Also wir wollen so viel gleichzeitig schaffen, weil wir viel zu tun haben und weil wir auch glauben, das alles schaffen zu müssen. Und dann kommen wir aber in so einen Dauerstress. Und das ist tatsächlich auch wirklich der gefährliche Teil an Mental Load. Mental Load ist ein Dauerstress für unseren Körper, lässt Cortisol, also das Stresshormon, ansteigen. Das ist bis zu einem gewissen Grad ja super, ne? Weil wir dann aufmerksam sind, wir sind wach, wir können uns konzentrieren. Cortisol, wichtig. Und dann kommen wir aber irgendwann an so einen Punkt, da sagt der Körper eigentlich, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause. Cortisol darf jetzt mal wieder sinken, sonst wird mir das hier alles zu wild und zu anstrengend. Aber dieser Mental Load-Zustand lässt das nicht zu, weil das hat ja auch kein Wochenende und keinen Urlaub. Diese To-Dos, die sind ja weiterhin da. Und das ist das große Risiko. Wenn der Stressspiegel relativ hoch, konstant hoch bleibt und diese Erholung eben nicht hat, dann sinkt zwar irgendwann das Cortisol wieder ab im Körper, aber nicht, weil eine Entspannung da ist, sondern weil der Körper nicht mehr kann. Und das ist der Zustand, der in Burnouts führen kann. Und tatsächlich gibt es Zusammenhänge aus dauerhaftem Mental Load und Menschen, die in einen Burnout geraten. Also das ist wirklich eine gefährliche oder kann eine sehr gefährliche Geschichte sein, wenn es keine Entlastung gibt. Und dann gibt es immer mal wieder so Situationen in Familien, wo dann auch häufig eben der Mann sagt, ja, dann schreib mir doch eine Einkaufsliste, dann gehe ich einkaufen. Und das ist keine Reduktion von Mental Load. Im Gegenteil, das erhöht sie. Denn was ist jetzt der anstrengende Part? Einkaufen gehen und nur was abarbeiten oder sich die Gedanken machen? Also ich stand mal irgendwann, als meine zweite Tochter ganz klein war, bin ich abends einkaufen gegangen und stand an der Käsetheke und der nette Herr fragte mich, ob ich irgendeinen Käse probieren wollte. Ich sage ja, und zwar bitte ganz in Ruhe. Ich mache gerade Urlaub bei Ihnen an der Käsetheke. Und er guckte mich an, sagte, haben Sie kleine Kinder? Ich sage ja. Wollen Sie noch mehr Käse probieren? Ich sage ja, und zwar ganz in Ruhe. Der hatte also meine Situation verstanden und ich habe wirklich quasi einen Kurzurlaub an der Käsetheke gemacht. Es war herrlich, denn das Einkaufen an sich ist ja meistens nicht das Problem. Aber das vorher Gedanken machen. Okay, was kochen wir die nächsten Tage? Was brauchen wir dafür? Wer mag hier was? Dann kommt vielleicht noch Besuch oder wir haben die Brotdosen-Thematik. Weiß der Kuckuck, das ist der anstrengende Part. Das Aufschreiben und jemandem einen Zettel oder eine App oder was auch immer in die Hand drücken, ist nicht der anstrengende Part. Und deswegen ist in dem Kontext auch das Wort unterstützen so gefährlich. Grundsätzlich gesellschaftliche Unterstützung ist ja eine tolle Sache. Wenn es darum geht, Mental Load zu reduzieren, ist Unterstützung Gift. Was es braucht, um Mental Load zu reduzieren, ist Verantwortungsübernahme. Ja, der Unterschied dabei ist eben, wenn ich Verantwortung übernehme, dann denke ich von A bis Z an die Dinge. Deswegen ist beispielsweise eine Empfehlung von mir, wenn jetzt Kinder da sind und die haben Hobbys beispielsweise, wie im Job, so Arbeitspakete richtig zu verteilen. Du bist von A bis Z für Handball, sage ich jetzt mal, zuständig und ich kümmere mich von A bis Z um Musikunterricht, weiß der Himmel. Und dann gehört dazu eben auch die Eltern-WhatsApp-Gruppe. Dann gehört dazu das Klamottenpacken, das Sporthose besorgen, die Vereinsunterlagen parat haben, zusehen, dass der Beitrag überwiesen ist und so weiter und so fort in Arbeitspaketen. Ich hatte hier lange Diskussionen mit meinem Mann, ob das nicht wahnsinnig unromantisch ist, eine Familie so zu organisieren wie ein Business. Ja, ist unromantisch. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht der einzig wirklich funktionierende Weg. Wir haben sogar ein Familien-Kanban. Ich weiß nicht, ob du ein Kanban kennst oder unsere Zuhörenden. Das ist eine Methode aus dem agilen Arbeiten, wo man so Spalten hat. Da gibt es dann eine Spalte für Dinge, die sind also To-Do. Dann gibt es eine Spalte, so eine Art Backlog. Also ich wollte immer schon mal den Keller aufräumen beispielsweise, kommt dann ins Backlog. Dann gibt es auch eine Spalte für die Dinge, die fertig sind, um auch sichtbar zu machen, was eben erledigt ist. Und da packen wir alles rein, egal wie klein oder groß, was hier in unserem Familienkontext zu tun ist. Und dann setzen wir uns hin gemeinsam und verteilen die Aufgaben. Und dann nutzen das digital, man könnte das aber auch an der Wand machen mit Post-its. Dann wird da auch zugeordnet, wer ist dafür zuständig. Manchmal gibt es auch eine Fälligkeit. Bei uns steht da auch sowas drin wie Bart putzen, Finger- und Fußnägel der Kinder schneiden. Ist auch so ein gern genommenes Ding. So, also kann jede Familie für sich entscheiden, wie kleinteilig das sein soll. Ne? Aber um eben sichtbar zu machen, was fällt alles an Aufgaben an und wer kümmert sich drum. Was auch nicht heißt, dass es mit Stein gemeißelt sein muss. Ne?
Sag noch mal kurz, wie heißt das? Kanban?
Kanban, genau.
Also buchstabier mal.
K-A-N-B-A-N.
Kanban, okay. Noch nie gehört, aber finde ich voll gut.
Methode aus dem agilen Arbeiten und es gibt, wenn man das googelt, mannigfaltige Online-Varianten, kostenfreie Apps, kann man ganz wunderbar integrieren.
Ist notiert, finde ich gut. Wir haben das nur einmal gemacht, da, ich weiß es gar nicht, da ging es auch um so Verteilung von Arbeiten von uns und da habe ich das erste Mal gesagt, lass uns das bitte einmal aufschreiben, lass uns das einmal aufschreiben und sichtbar machen, was wir hier für Tagesaufgaben, Wochenaufgaben, Monatsaufgaben für die Familie, wir haben das jetzt Familienaufgaben genannt und das fanden dann plötzlich alle gut, das einmal so optisch zu haben, aber wir hatten, das war nur einmal in so einer Diskussion, weil wir dann Sachen verteilt haben. Ich glaube, das wäre etwas, was mir gut gefallen würde hier für uns als Familie.
Ja, und die Frage bei sowas ist ja immer, mit welcher Haltung mache ich sowas? Mache ich das, weil ich mich dann hinstelle und sage, siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, dass ich hier viel mehr mache? Oder mache ich das mit der Haltung, okay, lass mal zusammen drauf gucken, was hier in unserem ganzen Kontext anfällt und wie wir es uns aufteilen können? Dann gibt es ja immer wieder den Stream Equal Care, also gleiche Care-Arbeitsaufteilung. Aus meiner Sicht ist das nicht, muss das nicht für jede Familie das Ziel sein, sondern ich wünsche mir eigentlich für jede Familie, dass sie sich bewusst für eine Aufteilung entscheiden, die in den Familienkontext passt. Damit dieser Punkt von, wir wissen, dass wir hier alle unseren Beitrag leisten, wir können gegenseitig wertschätzen, was wir tun, dass der einen Platz bekommt. Und dann geht es nicht darum, ob in Stunden gerechnet beispielsweise das identisch viel ist. Ich habe dafür eine Liste, mal also ein Excel-Dokument mal aufgelegt. Ich war ja in meinem letzten Leben, habe ich in Finanzabteilungen gearbeitet und bin großer Excel-Fan, mit über 300 Zeilen für verschiedene Aufgaben, die ich alle schon mal vorausgefüllt habe und Platz, wo auch jeder seine persönlichen noch ergänzen könnte. Da stehen auch so Dinge drin in der Kategorie, ich glaube, Unsicht und heimliche Arbeiten habe ich es, glaube ich, genannt, wie Nikolausstiefel befüllen. Zahnfee spielen, ne? Also auch so die Dinge, die ja noch nicht mal jemand wissen darf eigentlich, dass sie passiert sind. Also von bis. Und dann kann man da eben eintragen, was ist die Frequenz dieser Aufgabe? Passiert das täglich, wöchentlich, einmal im Jahr, wie auch immer? Und dann kann man eintragen, wer macht's? Also wer führt es wirklich aus? Und wer denkt dran? Denn häufig ist das nicht dieselbe Person. Und dann kann man noch dazu schreiben, wie lange dauert's in der Regel, ne? Reifen wechseln, zweimal im Jahr, dauert jeweils eine Stunde, kommt dann da eben auch mit rein. Und dann habe ich ein paar Auswertungen gebaut, die eben einmal aufzeigen, also diese Aufgaben sind in Kategorien unterteilt, je nach Kategorie, wer macht wie viel, wer denkt an wie viel, wo ist die Diskrepanz, eine Person denkt dran, eine andere Person führt es aus, um es sichtbar zu machen, ne? Um es griffiger zu machen. Meine Erfahrung ist, dass oftmals, wenn man diese Liste ausfüllt, dann der Effekt ist, dass man sieht, oh, mein Mann macht viel mehr, als ich dachte. und gleichzeitig gibt es dann andere Punkte, eben zu sagen, ja, okay, du machst eine ganze Menge, ich mache eine ganze Menge. Gleichzeitig haben wir hier aber noch Optimierungsbedarf. Wo können wir ansetzen? Ich weiß nicht, ob man die Liste in die Shownotes packen kann, aber im Zweifelsfall schreibt ihr mir einfach gerne eine E-Mail, wenn ihr sie haben möchtet und dann versende ich dieses Dokument gerne.
Ich möchte die haben.
Du möchtest die haben, ich schicke sie dir gerne. Und meine Kontaktdaten werden hier sicherlich verlinkt, dann kann mir gerne jeder und jede schreiben, die sie auch haben möchte. Ja, also das ist ein wertvolles Tool, genau wie du sagst, um es sichtbar zu machen und diese Haltung dahinter, wenn ich jetzt in einer Situation bin, dass ich gehe in die Stereotype, die Frau sagt, boah, so geht es hier nicht mehr, ich rotiere den ganzen Tag, ich kriege meinen Kopf nicht leise gestellt und der Mann sagt, ja, pff, ist ja dein Problem, was machst du dir dann auch so im Kopf? Dann haben wir nicht diese Haltung des Miteinanders und dann dürfen wir die erstmal herstellen. Und das geht über Gespräche, das geht über sprechen über die eigenen Bedürfnisse, weg von anschuldigenden Du-Botschaften, nie machst du, hin zu, ich bin echt platt, ich kann das so nicht mehr, ich wünsche mir das und das. Also so ein angelehnt an gewaltfreie Kommunikation, ne, kommt von, wie geht's mir eigentlich, was machen bestimmte Situationen mit mir und was wünsche ich mir, macht eine ganz andere Gesprächsbasis auf, als wenn ich in Anschuldigungen, in Du-Botschaften unterwegs bin. Genau, und dann sich nach und nach, je nachdem, wie lange sich das verfestigt hat, ne, dieses Gegeneinander, kommt man da nicht mit einem Gespräch an einem Abend zwingend wieder raus. Aber diese, sich klar zu machen, wir brauchen eine Haltung des Miteinanders, damit wir auch diese anfallenden Arbeiten aufteilen können, damit wir die Wertschätzung füreinander haben. Das ist da sehr zentral. Und dann kann man ab einem gewissen Alter eben auch die Kinder mit einbinden. Ne? Also auch das, denen auch direkt zu verstehen geben, ja, wir als Erwachsene sind hier für viele Dinge zuständig und gleichzeitig gibt es in einer Familie Dinge zu tun. Ich habe da mal so einen schönen Satz gelesen oder so eine schöne Aussage, da sagte eine Mutter nicht mehr, ich muss noch das und das tun, sondern, also es war im englischen Kontext, die sagte immer, there's work to do. Und damit war offen, wer es übernimmt.
Es gibt Arbeit zu tun.
Arbeit zu tun. Und erstmal ist da losgelöst von, wer sie jetzt übernimmt. Ne? Und das kann im Kleinen bei Kindern ja auch anfangen. Also wir haben jetzt beispielsweise etabliert, wir Erwachsenen waschen die Wäsche, trocknen sie und falten sie. Und dann bekommt jedes Kind seinen Stapel ins Zimmer gelegt. Und das kann auch eine Vierjährige, kann ihre Socken ins richtige Fach einsortieren und kann damit ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, so einen Alltag auch am Leben zu halten. Und für die Kinder fühlt sich das ja meistens gar nicht wie Arbeit an. Und Arbeit sowieso ist ja auch wieder so ein Begriff, der ist irgendwie in der deutschen Sprache so negativ konnotiert. Ich muss jetzt arbeiten, Hausarbeit. In meinem Sprachgebrauch ist das total anders. Ich sage nie, oder nie ist auch ein schwieriges Wort, ich sage selten, ich muss arbeiten, sondern einfach, ich gehe arbeiten. So, ich liebe meine Arbeit. So, ich muss Geld verdienen, ne? Aber ich liebe meine Arbeit. Ich gehe jetzt arbeiten, macht ein ganz anderes Stimmungsbild als, oh, ich muss jetzt arbeiten. Und so ist das eben auch mit dieser Hausarbeit. Wenn ich Kindern gar nicht von Anfang an das Gefühl gebe, dass es super nervig und lästig ist, Socken wegzuräumen, dürfen die für sich entscheiden, ob die da nicht vielleicht auch ein cooles Spiel draus machen können.
Total gut. Finde ich einen mega guten Impuls auch für die Kinder. Wir haben das auch. Also wir versuchen, dass wir das jetzt so, also meine große Tochter ist jetzt bald 12, die Kleine ist 7, dass die Große jetzt mehr macht. Zum Beispiel jetzt seit einigen Wochen macht meine große Tochter die Brotdosen morgens für beide, also für sich und für ihre Schwester. Ne? Und dann hat die Kleine auch das irgendwann gemerkt, wer hat denn eigentlich die Brotdose gemacht? Die war anders. So. Und dann ist das auch aufgefallen. Aber ich finde diese Struktur schaffen, diese Sichtbarkeit schaffen und die Aufgaben verteilen optisch, gefällt mir sehr gut. Das haben wir bei uns nicht. Ich glaube, das werde ich versuchen zu übernehmen, dass wir das auch haben. Und ich weiß auch so zum Beispiel aus der Corona-Zeit, wo wir hier Ferien zu Hause verbracht haben und nichts konnten und so, dann habe ich auch immer quasi dann, wenn wir Ferien hatten, dass es irgendwie ein bisschen anders ist als dieser Alltag zu Hause, habe ich auch so Pläne gemacht und dann immer auch geschrieben, heute, weiß ich nicht, gehen wir da spazieren, heute machen wir das und das so sichtbar zu haben oder Aufgaben verteilt, wo die Kinder dann mit so Wäscheklammern dann ihre Namen da draufstehen hatten und dann, das muss ich heute machen. Das haben die immer total gerne gemacht. Ich habe das immer nur so phasenweise gehabt, aber die fanden dann immer toll, wo ist denn meine Liste, was muss ich machen? Also das ist eher gar nicht so, oh, jetzt muss ich was machen, sondern wo steht mein Name und wo sind meine Aufgaben? Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass es Studien dazu gibt, dass es die emotionale Intelligenz aber noch etwas anderes fördert, wenn Kinder auch Aufgaben haben, also nicht denen alles komplett abgenommen wird. Ne, da ist ein Beispiel, was ich von einer Freundin im Kopf habe, die einen Sohn hat und für sie gab es mal so einen Schlüsselmoment, wo sie für sich festgestellt hat, ich mache es meinem Kind zu einfach quasi, also ich nehme alles ab. Das war einmal, da war der aber auch schon in der Schule, ich glaube so dritte, vierte Klasse, und die standen im Bad abends und er hat ihr, ihr wollten Zähne putzen und er hat ihr ihre, seine Zahnbürste ihr hingehalten, damit sie die Zahnpasta drauf macht. Und in diesem einen Moment hat sie gesagt, hä? Das kann der doch schon lange alleine. Aber er erwartet, dass ich ihm die Zahnpasta drauf mache. So, das war für sie so ein Moment, ich muss ein bisschen hier, also das muss ein bisschen jetzt anders gehen. Ne? Der ist nicht mehr drei, so ungefähr. Ja, aber ich finde das gut. Ich finde diese Tipps sehr gut und sehr machbar. Was hast du für Erfahrungen im Erfolg dieser Sicht, dieses Sichtbarmachens und dieses Aufgabenverteilens in Sachen Mental Load bei Familien?
Also das ist das ist sehr erfolgreich, wenn man dranbleibt. Ne? Und die Nachricht muss ich schon mitschicken. Für viele ist es eine Veränderung und Veränderungen brauchen Zeit. Ne? Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und wenn ich das lange, lange anders gemacht habe, dann braucht es auch Zeit und auch die eigene Erinnerung daran, dieses System jetzt zu verändern. Und also beispielsweise, wenn wir an diesem, ob das jetzt ein Kanban oder eine Liste ist, ist völlig wurscht, aber wenn wir uns darauf einigen als Paar, unsere Aufgaben da reinzuschreiben, aus dem Kopf auszuspeichern, das ist der größte Effekt, um Ruhe in den Kopf zu bekommen, ist ausspeichern aus dem Kopf und sie aufzuteilen, dann brauchen wir ein etabliertes Ritual, wann wir diese Aufteilung vornehmen. Ob wir das jeden Abend machen, ob wir das einmal in der Woche in einem größeren Gespräch machen. Wir brauchen quasi ein routiniertes Meeting, um wieder den Business-Kontext herzunehmen. Ne? In der agilen Arbeit ist das wirklich so ein Daily. Das ist so ein ganz kurzes Abstimmungsmeeting. Einmal rein rational auf die Task geguckt, aufgeteilt, bums, und dann können wir was Schönes machen. Oder was anderes. Das kann, ja, also für mich ist das tatsächlich sogar schön, diese Aufgabenaufteilung, weil ich sie bringt so viel Klarheit rein. Da gehen so viele Missverständnisse raus, ne? So, ach, ich dachte, du machst das. Nee, ich dachte, du, ah, ja, okay, haben wir drüber gesprochen. Ich kümmere mich drum. Bedeutet dann auch, dass wir uns gegenseitig darauf verlassen können und auch verlassen können müssen, dass das dann auch passiert. Da kommt noch so ein nächster Aspekt mit rein, den ich, um das erfolgreich zu machen, sehr gerne erwähne und der auch erstmal meistens technisch klingt. Das ist so eine, also in der agilen Arbeit heißt es Definition of Done. Also wir einigen uns auf ein Endergebnis. Ne, jeder kennt den Spruch, viele Wege führen nach Rom und wir einigen uns jetzt auf Rom sozusagen. Also das heißt, wir einigen uns, der Zustand, der Zielzustand gewaschener Wäsche ist nicht, die dreckige Wäsche liegt vor der Waschmaschine, sondern ist sortiert, gewaschen worden, getrocknet geworden, zusammengelegt. Darauf können wir uns einigen. Die nächste Familie kann sich da anders drauf einigen. Dass ich aber klar weiß, was ist das Ergebnis? Abendessenstisch abräumen. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass Bestandteil dieser Aufgabe ist, dass der Tisch abgewischt wird. Ne, denn das mag für manche Menschen No-Brainer und ganz klar sein und für andere halt eben nicht. Und deswegen müssen wir darüber reden, sonst haben wir unterschiedliche Zielzustände im Kopf und dann entsteht sowas wie, boah Mann, du hast gesagt, du kümmerst dich ums Tisch abräumen, warum ist der denn so krümelig? Hä? Ja, ich habe doch den Tisch abgeräumt, die Teller sind sogar in der Spülmaschine, von Krümeln hast du aber nichts gesagt. Dann passieren solche Situationen. Na, also, und da darf man sich heranrobben. Jedes Mal, wenn so ein Missverständnis wieder aufkommt, kann man sagen, okay, hier haben wir scheinbar noch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es sein soll. Angenommen, so eine Aufgabe ist, Geburtstag für den Kindergeburtstag von Freundin XY besorgen, kann man sich auf ein Budget einigen zum Beispiel. Eine Fristigkeit ist eh da, ne, durch den Kindergeburtstag. Es könnte sein, dass man sich einigt, was darf das denn kosten? Und dann darf aber der Weg nach Rom frei wählbar sein, ne? Und das gilt's auch wieder, dann kommen wir an den Anfang dieser Podcast-Folge, ans Aushalten. Mein Weg muss nicht der meines Partners sein. Und ich packe mich da vorne in die eigene Nase, das ist nicht immer so einfach. Also mir fällt das nicht immer leicht. Und ist aber Teil des Business. Denn wenn ich dann anfange, das Geburtstagsgeschenk doch vorher zu besorgen, ja, dann stellt sich mein Mann hin, sagt, weißt du was, dann mach dein Kram doch selber und lass mich damit zufrieden. Ne? Ja, Also das ist die Kette. Aufteilen, vertrauen, dass es passiert, aufs Ergebnis einigen, machen lassen.
Mega. Finde ich richtig gut, holt mich total ab, was du sagst. Auch das mit der Definition des Endergebnisses. Mega gut. Gerade jetzt auch beim Beispiel Wäsche. Ja, es ist nicht nur den Korb runtertragen, richtig waschen, rausholen, trocknen, einfalten, wieder hochbringen. Also das ist das ganze Paket. Und das zu definieren, finde ich richtig, richtig gut. Oder bei uns in unserem Fall, wir haben zwei Katzen. Eine Aufgabe, Familienaufgabe ist hier Katzenklos sauber machen. Dazu gehört aber eben auch gucken, ist noch genug Streu da, den Streu besorgen, wenn er nicht da ist und so weiter. Also dieses ganze Paket, das finde ich total gut, das auf diese Business-Schiene zu heben und sie dann auch, diese Aufgaben dann auch am Anfang ohne Vorwurf und ohne emotional einfach zu definieren. Das ist die Aufgabe, wer kann sie machen sozusagen. Finde ich mega, mega gut. Also holt mich total ab. Und ich möchte dir auch jetzt schon mal danken. Einfach wirklich total gute Inputs zum Mental Load, die jeder auch nochmal individuell für sich anpassen kann, aber die, glaube ich, grundsätzlich richtig gut sind. Und ich finde es auch wertschätzend, diese Aufgaben sichtbar zu machen. Ich bin nämlich jemand so, ich mache da selten Listen, weil ich denke, ach komm, wenn ich noch die Liste mache, dann muss ich das noch aufschreiben. Aber eigentlich wäre es total gut, weil man dann nochmal sehen würde und es auch aus dem Kopf kriegen würde. Und ich glaube, mit dieser einfach neuen Einteilung, die Listen für die Familie zu machen und dann drauf zu gucken, kann ja auch digital sein und jeder hat dann Zugriff drauf, finde ich total gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da heute so einen guten Zusatzinput nochmal von dir kriege, den ich nicht schon gehört habe. Habe ich nicht, finde ich wirklich richtig gut und da ist wahrscheinlich dann auch wieder deine Education sehr wichtig, weil du ein Mensch bist, der es beruflich auch gewohnt war, Sachen sichtbar zu machen beziehungsweise zu kategorisieren, Tabellen. Ich bin kein Excel Freund eigentlich. Ich kann es nicht gut, aber ich brauche es nicht oft in meinem Job. Mein Mann da mehr. Aber ich finde es voll gut, dass du dieses Wissen auch in dieses Familienthema mit reinbringst, weil es nochmal ein sehr wertvoller Input ist. Vielen Dank. Euch danken wir fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat. Sehr gerne weiterempfehlen, gerade Mental Load, das trifft uns alle. Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hier hat dieses Thema, wenn er Familie ist, beziehungsweise hast du ja auch gesagt, muss ja nicht nur familienmäßig sein, aber da fallen die meisten Sachen an, aber auch im beruflichen Kontext gibt es das natürlich. Also danke fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne Sterne oder nette Bemerkungen, Kommentare, wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gerne. Alles zu Isabel werdet ihr in den Shownotes finden und auch findet ihr bei Instagram. Und jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, heute inkludiere ich alle, ihr Eltern seid die wahren Superhelden. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.